Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Radikale Bewegungen machen im Internet besonders gut Karriere, denn soziale Medien sind unter anderem auf Abgrenzung und Selbstbestätigung optimiert. Da finden sich schnell Gleichgesinnte. Richtig gefährlich wird es dann, wenn so eine Bewegung aus der Online- in die reale Welt hinaustritt. So ein Beispiel ist die Gruppe Incel, die Frauenfeindlichkeit im Netz nicht nur propagiert, sondern auch in der Offline-Welt Frauen bedroht. Wie genau die Strukturen des Internets dieser Ideologie zuspielen, darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe. Am Mikrofon begrüßt Sie Vera Linz. Außerdem beschäftigt uns der Auftritt von Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament am Dienstag dieser Woche. Und wir fragen, was hat es gebracht? Und wir philosophieren darüber, warum wohl Google nicht mehr böse sein will. Wie immer gibt's auch Musik aus dem Netz, die man dort kostenlos runterladen kann. Los geht's mit einem Popduo aus Stockton, USA. Baseball Greg haben sich von ihren Reisen nach Italien inspirieren lassen. Herausgekommen ist fröhlich eiernder Indie-Pop mit dem naheliegenden Titel On a Bus. Rebellion ist bereits im Gange. Wir werden alle Chats und Stacys zu Fall bringen. Das hat Alec M. auf Facebook geschrieben, kurz bevor er fast genau vor einem Monat, am 24. April, in Toronto in eine Menschenmenge gefahren ist und mindestens 10 Menschen getötet hat. Sein Facebook-Post ruft ziemlich viele Fragen hervor. Wer sind Chad und Stacy? Und viel wichtiger noch, was sind Incels? So viel schon mal, Incels sind Männer, die unfreiwillig enthaltsam leben. Die Abkürzung steht für Involuntary Celibates. Schuld daran sind aus Sicht der Incels Typen wie Chad, demnach perfekte Alpha-Männer, und Frauen, die abfällig Stacys genannt werden und die denen nicht widerstehen können, weil sie Schlampen sind und nur auf Oberflächlichkeiten gucken. Soweit das Weltbild der Incels. Aber geht es denen wirklich nur um Sex und dass sie ihn nicht bekommen? Henrike Möller hat sich die Incel-Bewegung genauer angeschaut.
Auf den ersten Blick sind sie das genaue Gegenteil von Pickup-Artists. Incels versuchen nicht, mit welcher Masche auch immer, Frauen ins Bett zu bekommen. Das haben sie längst aufgegeben. Sie sehen sich als Männer zweiter Klasse. Unattraktiv, unbegehrt, unbefriedigt. Was sie aber nicht davon abhält, an ihrem angeblichen Grundrecht festzuhalten. Das Recht auf Sex. Genau wie Pickup-Artists sind sie überzeugt davon, dass ihnen Sex zusteht. Was aber nun tun, wenn man ihn nicht bekommt? Hassen, sagt Andreas Hechler. Er forscht zu Geschlechterpolitiken im Netz.
Die sehen halt ihr ganzes Leben als total determiniert an und auch als nicht mehr veränderbar. Und in der Hinsicht würde ich auch sagen, ist das eine sehr nihilistische Sicht auf die Welt. Und die Anschläge, wie jetzt auch in Toronto, verstehe ich als was von Menschen gemacht wird, die in ihrem Selbstbild nichts mehr zu verlieren haben, die extrem frustriert sind und dann eben diejenigen vernichten, die in ihren Augen für ihre Misere und das eigene Unglück verantwortlich sind. Und das sind Frauen.
Dass Frauen Incels den Sex verweigern, ist dabei nur eines ihrer vielen Vergehen. Incels wittern eine feministische Verschwörung. Das Patriarchat empfinden sie als eine Lüge. In Wirklichkeit hätten die Frauen die Gesellschaft längst an sich gerissen. Nicht die Frau sei unterdrückt, sondern der Mann. Einen Beweis dafür sehen die Incels zum Beispiel im Bildungssektor, sagt der Soziologe und Männlichkeitsforscher Rolf Pohl.
Warum sind die Jungs die sogenannten Bildungsverlierer? Ja, weil sie nur von Frauen erzogen werden und keine Väter in Sicht sind, weil die Väter längst von rabiaten, alleinerziehenden Frauen entsorgt werden.
Incels wollen die Gesellschaft aber nicht ändern. Sie haben im Gegensatz zu Männerrechtlern keine politische Agenda. Einige Männerrechtler setzen sich aktiv dafür ein, die gesellschaftlichen Errungenschaften des Feminismus, speziell seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wieder rückgängig zu machen. Tradierte Geschlechterrollen werden befürwortet, Abtreibungen verurteilt. Incels glauben, dass es für eine solche Kehrtwende zu spät ist. In den Online-Foren, in denen sie sich austauschen, überwiegt das Jammern.
Wir Männer werden zu Sklaven gemacht. Wir sind nur noch dazu da, Handarbeiten zu verrichten. Die Frauen nehmen uns alle guten Jobs weg.
Frauen sind zu Femoiden, zu Robotern geworden, die keine Empathie mehr kennen. Sie jagen nur ihrer Lust, von einem Chat gefickt zu werden, nach und diskriminieren alle anderen Männer, indem sie ihnen Zuneigung und Beischlaf verweigern. Sie verdienen keinen Respekt.
Wer genau hinter den anonymen Beitragsschreibern steckt, ist schwer zu sagen. Die Vermutung liegt aber nahe, dass die Männer noch recht jung sind. Nicht nur der Incel-Attentäter von Toronto war Mitte 20, auch sein Vorgänger. 2014 tötete der Student Elliot Roger bei einem Amoklauf 6 Menschen. In seinem Manifest schrieb er:
Ich werde alle Frauen dafür bestrafen, dass sie mir Sex entzogen haben.
Junge Männer seien besonders gefährdet für Frauenhass, sagt der Männlichkeitsforscher Rolf Pohl.
Das Jugendalter, die sogenannte Adoleszenz, da spielt die Entstehung, der Erwerb einer Männlichkeit, die funktioniert, die idealisiert wird, eine große Rolle und die gefährdet zu sein scheint. Die leiden darunter, dass sie durch die Art, wie ihre Sexualität entsteht, aufs weibliche Geschlecht programmiert werden und dann nicht zurückkriegen. Und gleichzeitig sollen sie aber die starken Kerle sein.
Trotz des geschlechterpolitischen Fortschritts der letzten Jahre habe sich an den klassischen Geschlechterbildern nur wenig geändert, glaubt Rolf Pohl. Mit ihrem Festhalten am Ideal eines starken, überlegenen Mannes fügten sich Incels damit gut ein in eine sehr viel größere Bewegung, die neue Rechte.
Die alte Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind und der Vater als Patriarch muss wiederhergestellt werden, ist anschlussfähig an das Familienbild der AfD.
In den USA werden die Incels auch oft zur Alt-Right-Bewegung dazugerechnet, was die besondere Gefahr der Incels verdeutlicht. Sie vereinen auf sich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Triebfedern für Radikalisierungsprozesse. Sexismus, Antifeminismus und Maskulismus.
Ja, und wie sie für ihre Ideologie speziell das Internet nutzen, darüber rede ich gleich mit der Journalistin Ingrid Brodnik. Sie sich in ihren Büchern damit beschäftigt, wie sich Menschen im Netz ihre Meinung bilden und wie sie sich dort auch organisieren. Vorher Musik. Passend zum Wochenende kommt sie von den Weekend Lovers. Das ist eine dreiköpfige Band aus Tucson, Arizona. Und sie spielen nahezu klassischen und lässig vorgetragenen West Coast Pop. Dieses Stück hier heißt Gimme Gimme. Antifeminismus. Dahinter steht ein Denken, das feministische Errungenschaften und Ziele schlicht ablehnt. Geschlechtergleichberechtigung etwa ist für Antifeministen inakzeptabel. Die Gruppe Incel radikalisiert sich dazu nicht nur im Netz, wie wir gehört haben, sondern sie bedroht Menschen auch ganz real in der Offline-Welt. Wie kann es dazu kommen? Darüber möchte ich jetzt mit Ingrid Brodnik reden. Sie ist Journalistin und befasst sich seit Jahren mit digitaler Debattenkultur. Hallo nach Wien.
Hallo.
Frau Brodnik, antifeministische Männer und Frauen melden sich besonders stark im Internet zu Wort. Würden Sie sagen, dass sich das Netz besonders dazu eignet, Stimmung zu machen?
Leider ja. Diese wirklich extremen Akteure, die Antifeministen, die sogar Gewalt gut finden, das ist ein Mini-Teil der Bevölkerung, wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, also wenige. Und die Besonderheit des Internets ist, dass diese wenigen online zueinander finden können. Selbst wenn es in jeder Stadt nur ein oder zwei solche Typen, Personen gibt, die können online sich finden und gegenseitig dann auch anheizen und womöglich auch anfeuern, wenn Gewalt passiert.
Welche Argumentationslinien verfolgen die denn dabei?
Man muss das Weltbild von Antifeministen verstehen. Die glauben quasi, dass der Feminismus die Herrschaft in unserer Gesellschaft errungen hätte und dass jetzt nicht die Frauen, sondern die Männer in Wahrheit benachteiligt werden, also die Männer als wahres Opfer. Und rund um diesen Glauben gibt es natürlich auch einige Begriffe. Genderwahn, glaube ich, kennen wir alle leider mittlerweile. Aber es gibt auch andere arge Ideen, zum Beispiel Feministinnen werden als Feminazi bezeichnet. Also Feministinnen heißt es, seien die neuen Nazis. Das ist schon ziemlich krass. Da wird der Feminismus mit dem Holocaust gleichgestellt, also mit dem schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Oder ein anderes Wort, in der Männerrechtsszene, in dieser Antifeministenszene gibt es auch die Idee der Red Pill. Vielleicht kennen das manche, die den Film Matrix gesehen haben. Da nimmt Neo die rote Pille und dann versteht er erst alles. Und diese Antifeministen glauben, sie hätten die rote Pille gefunden und jetzt verstehen sie endlich, dass der Mann in Wahrheit das unterdrückte Geschlecht sei.
Es gibt ja nicht die frauenfeindliche Bewegung im Internet, kann man da verschiedene Strömungen beobachten und wenn ja, dann welche?
Absolut, es wäre sogar sehr falsch, so zu tun, als ob alle, die mit dem Feminismus ein großes Problem haben, als wären die alle gleich. Zum einen kommt ein Teil dieser Akteure aus der Vaterrechtsszene. Das sind oft Menschen, die auch eine selbst traurige Geschichte hinter sich haben, die vielleicht einen Obsorgestreit erlebt haben, die dann manchmal sehr radikal werden können. Nicht alle, aber ein Teil. Dann gibt es natürlich die Abtreibungsgegner, die auch sehr aktiv online sind und zum Beispiel Abtreibung, das Recht auf Abtreibung als Kindtötungsprinzip bezeichnen. Und dann gibt es so modernere Formen, wie Sie es schon angesprochen haben, die Incels. Das sind eher junge Männer, die sagen, sie sind unfreiwillig zölibatär, involuntary celibatary. Das heißt, die sagen, sie kriegen keine Freundin ab und sie machen Frauen dafür verantwortlich, sie machen den Feminismus dafür verantwortlich. Und diese Gruppe ist besonders unbehaglich, weil die auch sehr stark für Gewalt gegen Frauen plädieren, weil die es auch als Recht sehen, von Männern mit Frauen Sex zu haben.
Nicht selten stehen ja Frauenhasser auch rechten oder rechtsradikalen Gruppierungen nahe. Welche Parallelen sehen Sie dabei, wie diese Gruppierungen das Internet und Social Media für ihre Zwecke ausnutzen?
Ich glaube, die Grundfrage ist, warum passt das so gut zusammen, diese Antifeministen und die Rechten? Und ich glaube, der Kernaspekt ist, rechtes Gedankengut baut auf der Idee auf, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und Antifeministen, die bauen auch auf der Idee auf, dass Frauen und Männer nicht gleich sind und dass es keine Gleichstellung geben soll. Und darum passt das gut zusammen. Und auch gerade rechte Gruppierungen, die wollen ja ein traditionelles Familienbild, die wollen diese klassische Idee von der Familie haben und möglichst wenig anderes, da schließt das gut an. Und online können wir ähnliche Strategien erleben. Wir sehen, dass zum Beispiel Antifeministen sehr sichtbar sind, obwohl sie wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe in der Bevölkerung sind. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung vor ein paar Jahren kam zum Ergebnis, in Deutschland sind das wahrscheinlich nur so 1000 Menschen. Aber die sind extrem sichtbar. Und die organisieren sich auf einschlägigen Foren und sie posten dort zum Beispiel auch Artikel von Leuten, die sie ablehnen und versuchen dann zu mobilisieren. Da wird dann gezielt gegen solche Personen gepostet, werden gehässige Bilder auch erstellt. Also es wird versucht, Andersdenkende wegzumobben. Und das ist eine eindeutige Parallele zu rechten Gruppierungen, die das Internet auch auch als Möglichkeit nutzen, andere Stimmen wegzukriegen, so brutal zu sein, bis manche einfach nicht mehr mitdiskutieren wollen.
Nun wird das Ganze ja besonders bedrohlich, wenn es aus der Online-Welt in die Offline-Welt hinübergeht, also wenn es wirklich auch in reale physische Angriffe mündet. Wie funktioniert das eigentlich? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass das passieren kann?
Man muss fairerweise sagen, die allermeisten Eskapaden und Eskalationen passieren zum Glück online. Das sind dann Einschüchterungsaktionen. Aber wir hatten eben auch schon Fälle, wo Antifeministen wirklich gewalttätig geworden sind. Die bekanntesten Fälle sind Amokläufe, speziell in Nordamerika. Elliot Rodger, das war vor ein paar Jahren in Kalifornien, der hat 6 Menschen umgebracht, 14 verletzt. Anders Behring Breivik war auch antifeministisch motiviert, das wissen viele gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Frage. Was führt dazu, dass Einzelne dann so extrem werden? Aber was man beobachten kann, ist, dass unter den vielen tausenden Usern, die antifeministisch sind, Einzelne dann durchdrehen und wirklich gewalttätig werden. Und ich würde so weit gehen, die Gefahr ist, dass diese gewaltbereiten Menschen online sich anheizen. Wir wissen zum Beispiel über Anders Behring Breivik, dass der sich online radikalisiert hat und sein Manifest ist sehr groß bekannt. Es ist sehr bekannt, dass er den Multikulturalismus ablehnt. Weniger bekannt ist, dass er auch gegen den Feminismus angeschrieben hat und dann eben 77 Menschen umgebracht hat.
Es sind, wie Sie schon sagten, Einzelfälle, die natürlich aber trotzdem schlimm und extrem grausam sind. Und man fragt sich ja, da sie sich auch so anheizen über das Internet und auch Hörer und Gehör bekommen über das Internet, welche Konsequenzen das haben kann in einer Zeit, in der ja ohnehin rechtspopulistische Haltungen auf dem Vormarsch sind. Inwiefern kann das zu einer größeren Gefahr auswachsen?
Ich glaube, die eine große Gefahr ist, dass wir gewisse Werte in unserer Gesellschaft verlieren. Sowohl diese Antifeministen als auch rechtspopulistische Akteure, die wollen eine gesellschaftliche Wende erzwingen. Die wollen zu einem sehr traditionellen nationalistischen Gesellschaftsbild zurückkehren und weg von der Idee gehen, alle Menschen sind gleich und sollten gleich behandelt werden. Das ist so das große Ganze. Und ich glaube, was diese extremeren Akteure betrifft, die wirklich zum Beispiel auch Droh-E-Mails schreiben oder vielleicht sogar physisch gewalttätig werden, da geht es darum, wirklich andere wegzumobben. Ich gebe nur ein Beispiel. Mir hat eine feministische Bloggerin erzählt, als sie ganz neu angefangen hatte, wurde ihr Blog von Antifeministen auf einer einschlägigen Seite verlinkt, dort geteilt und prompt hat sie extrem aggressive Postings erhalten, extrem beleidigende Postings erhalten. Das ging bis zu E-Mails, die Vergewaltigungsfantasien geschildert haben. Und da wird eben versucht, Leute, die noch eine andere Sichtweise es wagen zu vertreten, so brutal zu sein, dass man das nicht mehr will. Und jede Frau, die sich online und auch jeder Mann, der sich online positiv über Feminismus äußert, der muss leider damit rechnen, solche unbehaglichen bis bedrohlichen Kommentare zu ernten.
Nun ist ja das Interessante, dass das Netz ja auch positiv wirken kann, also in die ganz andere Richtung, ja, dass man eben sich dort auch verbinden kann, um Schutz zu suchen oder um sich auszutauschen über seelische Verletzungen oder Probleme. Wie kann man eigentlich so eine Radikalisierung verhindern, also dass das eher ins Positive schwappt und nicht ins Negative?
Ich glaube, dass generell Menschen sehen müssen, dass der andere auch nur ein Mensch ist. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich gefragt werde, was kann man tun, dass manche nicht radikaler werden, ich sage immer, versuch die Person außerhalb des Internets zu treffen. Das ist nicht immer möglich, aber gerade offline tun sich Menschen, die teils krasse Dinge schreiben, dann viel schwerer, so hart zu sein, weil sie sehen, der andere ist auch ein Mensch. Also dass, wenn man jemanden kennt, wo man sich denkt, ich habe manchmal Sorge, was der alles behauptet, lieber unter 4 Augen, ganz ehrlich gesagt, weil dieser physische Kontakt doch viel bringt. Und darüber hinaus glaube ich, da haben Sie vollkommen recht, das Internet kann auch ein Tool sein, dass wir uns wehren. Zum Beispiel ist es richtig, wenn angegriffene Frauen das aufzeigen und aufzeigen, wie ihnen gewünscht wird, dass sie vergewaltigt werden oder sie umgebracht werden. Weil der Großteil der Bevölkerung, der findet das absolut nicht in Ordnung, was da passiert. Und ich glaube, da geht es eher darum, dass Menschen wissen müssen, was einzelne Personen erleben, wenn man dann Solidarität erntet. Also mein Tipp an Betroffene ist immer, aufzeigen, nicht stumm bleiben, nicht stumm machen lassen, weil dann haben genau die Täter ihr Ziel erwirkt.
Herzlichen Dank. Wie sich Antifeministen im Internet organisieren und was man dagegen tun kann, darüber sprachen wir mit Ingrid Brodnik. Sie ist Netzexpertin, die sich seit Jahren mit digitaler Debattenkultur befasst. Vielen Dank nach Wien. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Musik von Ryan Harley, einem Singer-Songwriter aus Glasgow. Und diese schöne klavierbegleitete Ballade heißt February.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Azadeh Peshmin. Hallo.
Hallo.
Protest lohnt sich doch, könnte man meinen, wenn man liest, dass nach massenhaftem Widerspruch der Bundesnachrichtendienst die Vorratsdatenspeicherung einschränkt. Gemeint ist die Veras-Datei zur Verkehrsdatenanalyse, mit der bisher Telefon-Metadaten gesammelt worden sind. Das Ganze hat aber eine längere Vorgeschichte, Azadeh. Du hast sie mitgebracht.
Genau, die Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen, die hat kritisiert, dass der BND Telefonmetadaten ihrer Mitglieder speichert und auswertet. Die sind dann auch damit vor Gericht gezogen und hatten Erfolg. Ende letzten Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass es keine gesetzliche Grundlage dafür gäbe, dass der BND diese Daten sammelt. Allerdings galt dieses Urteil nur für die Mitglieder von Reporter ohne Grenzen.
Das heißt, dass der BND weiterhin Verbindungsdaten von Bundesbürgern sammeln durfte?
Genau, allerdings hat der Verein dann ein Online-Tool entwickelt, und zwar den BND-Generator, wobei hier BND für Bitte nicht durchleuchten steht. Und damit konnte man ein Schreiben generieren, das den Bundesnachrichtendienst auffordert, die eigenen Daten nicht zu speichern und nicht auszuwerten.
Davon haben ja auch viele Gebrauch gemacht. Innerhalb von 11 Tagen sind 2000 Anträge eingegangen. Ich vermute aber, der BND hat die nicht alle einzeln beantworten können, oder?
Nein, das hat er nicht. Und stattdessen teilte der BND aber mit, dass man die Daten gar nicht herausnehmen könne, weil man die Datenbank zur Verkehrsdatenanalyse umgestellt habe und man keine Metadaten mehr widerrechtlich speichere und verarbeite.
Klingt nach Erfolg.
Eigentlich schon. Aber, also Daniel Moosbrugger von Reporter ohne Grenzen findet auch, dass es ein wichtiges Signal sei.
Aber ganz klar, wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt, das haben wir erfahren in unserer Gerichtsverhandlung, es gibt noch über ein Dutzend weiterer Datenbanken, in der der BND ähnlich vorgeht wie in Veras. Problem ist nur, wir wissen viel zu wenig über diese Datenbanken, um uns überhaupt dagegen vor Gericht wehren zu können. Das heißt, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Umso schöner und umso mutmachender ist nun dieser Erfolg.
Sagt Daniel Moosbrugger von Reporter ohne Grenzen. Es gab in dieser Woche einen anderen Fall, in dem ein Gericht die fehlende Rechtsgrundlage festgestellt hat. Und diese Entscheidung betrifft den US-Präsidenten Trump und sein Twitter-Verhalten. Da gibt es sicher viel zu kritisieren. Worum geht es in diesem Fall?
Ja, Trump selbst ist auf Twitter ja sehr aktiv, allerdings blockt er auch viele Nutzer und Nutzerinnen. Und genau das ist verfassungswidrig, weil sein Account nämlich öffentlich ist, also von der Regierung auch genutzt wird. Und deshalb darf er auch niemanden diskriminieren, der eine andere Meinung hat. Das sei streng verboten. Und die Richterin, die das festgestellt hat, die beruft sich auf das First Amendment, also der Verfassungsartikel, der die Meinungsfreiheit in den USA sichert.
Und hat Trump jetzt wütend dagegen getwittert oder was hat er getan?
Also es gab keinen wütenden Tweet von ihm, der sich direkt darauf bezogen hat, aber die Sprecherin des Justizministeriums hat schon mal angekündigt, dass man die Gerichtsentscheidung zwar respektiere, sich aber weitere Schritte vorbehalte, um dagegen vorzugehen.
Für Protest hat auch in dieser Woche gesorgt die Gesichtserkennungstechnologie von Amazon. Recognition heißt die und man kann damit unter Millionen von Menschen hunderte gesuchte Personen erkennen und identifizieren. Mittlerweile nutzt auch die Polizei das Programm. Wer sind die Kritiker und was bemängeln sie?
Das sind Organisationen wie zum Beispiel die American Civil Liberties Union, also die Bürgerrechtsorganisation aus den USA, und auch die Electronic Frontier Foundation und Human Rights Watch. Also zum einen kritisieren sie, dass Amazon recht aggressiv in der Vermarktung vorgehe, aber hauptsächlich bemängeln sie, dass mit Recognition die Regierung ein System aufbaue, das eine automatische Identifikation und auch das Tracking von jedermann ermögliche. Also wenn man zum Beispiel Bodycams von Polizisten mit Gesichtserkennungssoftware ausstattet, dann könnten demnach auch Geräte, die eigentlich für eine bessere Transparenz sorgen sollten, in Überwachungsmaschinen umgewandelt werden. So lautet die Kritik. Und die Polizei kann damit zum Beispiel auch automatisch Teilnehmer einer Demonstration erkennen.
Wie reagiert Amazon auf die Kritik?
Der Konzern argumentiert, dass man mithilfe der Software schon einige vermisste Personen gefunden habe. Und außerdem wurde es auch bei der Hochzeit im britischen Königshaus vor einer Woche eingesetzt, um die Teilnehmer der Zeremonie zu identifizieren. Also die Bedenken der Bürgerrechtsorganisation teilen sie nicht. Zumal Amazon erklärte, dass man Technologien nicht verbieten solle, nur weil sie missbraucht werden könnten. Also dieselben Technologien lassen sich sowohl für gute als auch für weniger gute Zwecke nutzen.
Wie so oft. Vielen Dank, Azadeh. Die Medien und Meinung können Sie nachhören auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/breitband. Und dort auch finden Sie die Playlist zu unserer Netzmusik, auch zur nächsten Netzmusik, nämlich den Link zu diesem Stück von Three Chain Links aus Baltimore. Ich mache Musik, die von Filmen aus den 80ern und alten Videospielen inspiriert ist, schreibt er. Und so klingt es dann auch wie die Begleitmusik eines trashigen 80er Sky-Films oder Spiel.
Breitbandbesprechung.
Dass Facebook beim Umgang mit den Userdaten für Skandale sorgt, das ist ja nichts Neues. Ein Tiefpunkt war der Cambridge Analytica-Skandal im März dieses Jahres. Da kam heraus, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica millionenfach illegale Nutzerprofile von Facebook abgesaugt hat. Die Aufregung war groß, auch weil aus den Daten angeblich eine Software entwickelt wurde, die Donald Trump 2016 beim Wahlkampf unterstützt und letztlich zum Wahlsieg verholfen haben soll. Das war dann selbst US-Politikern too much. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich daraufhin vor dem US-Kongress 10 Stunden lang den Fragen der Abgeordneten stellen. Ja, und was die USA können, das kann Europa auch. Die EU lud Zuckerberg ins EU-Parlament und dort hat er am Dienstag den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden. Zumindest war es so geplant. Immerhin gehörten etwa 2,7 Millionen der weitergeleiteten Datensätze EU-Bürgern. Und auch das Brexit-Referendum, so argumentieren manche, könnte durch den Missbrauch von Daten beeinflusst worden sein. Jenny Gensmer ist jetzt bei mir. Hallo Jenny.
Hallo Vera.
Du hast dir die Befragung von Mark Zuckerberg im Livestream angesehen. Hat er denn klare Antworten gegeben?
Na, klare Antworten kaum, außer dass er behauptet, ab Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung würde Facebook dieser auch gerecht werden. Und, das gleich schon mal vorweg, einigen schriftlich nachgereichten Antworten, die aber wiederum neue Fragen aufwerfen. Das Problem der Veranstaltung war, dass Zuckerberg im Vorhinein mit EU-Parlamentspräsident Tajani ausgehandelt hat, die Fragen der Abgeordneten zu sammeln und alle dann am Ende zu beantworten. Dafür hatte er dann nach der einstündigen Fragerunde noch 5 Minuten Zeit. 20 hat er sich genommen, aber das war dann auch eher so ein Abschlussstatement zu globalen Themenbereichen und keine Reaktion auf Antworten oder keine Reaktion auf konkrete Fragen.
Die Anhörung, die es in den USA gegeben hatte, die wurde hauptsächlich deshalb kritisiert, weil die US-Kongressabgeordneten so schlecht vorbereitet waren auf Zuckerberg. Ähnliches wirft man ja nun auch den EU-Abgeordneten vor, zu Recht.
Ich finde, dass man diese beiden Veranstaltungen schwer auf dieser Ebene vergleichen kann. Es wurden auch gute Fragen im US-Kongress gestellt und die musste Zuckerberg direkt beantworten. Dadurch sind immerhin diese Momente entstanden, in denen Zuckerberg in die Defensive gelang, weil er immer wieder ausweichen musste. Und ich finde dieses Ausweichen sehr vielsagend. Einer dieser Momente, den hat es auch in der Brüsseler Anhörung gegeben, als sich Syed Kamel, Fraktionsmitglied der Europäischen Konservativen und Reformer, als der sich einfach rausgenommen hat, eine Rückfrage zu stellen. Da ging es dann um die sogenannten Schattenprofile. Zuckerberg hatte erklärt, dass er die Daten von Menschen, die kein Facebook-Profil haben, dass er die auch nutzt, und zwar zu Sicherheitszwecken, wie er sagt. Und als ihn Kamel dann fragte, wie man das denn als Nicht-Facebook-User verhindern könnte, da hat dann Zuckerberg einfach knapp seine Antwort wiederholt. Das sei wichtig für den Schutz der Community, Punkt. Und was steht denn hier noch so auf meinem Zettel? Und was gibt's noch für Themen? Und so ein Affront, den finde ich entlarvend, und von diesen Situationen hätten einfach mehr möglich sein können.
Da gibt es ja auch die Ansicht, die EU-Abgeordneten hätten die Veranstaltung nicht ausreichend genutzt. Die Rede ist so von einem Ego-Problem, ja, dass trotz knapper Redezeit wurden eben Fragen gedoppelt, es wurde ewig ausgeholt und eine persönliche Geschichte dazu erzählt. Und Mark Zuckerberg hingegen scheint einem PR-Stunt gelungen zu sein, weil er kritische Fragen umschifft hat und am Ende irgendwie gar nicht so richtig gesagt hat. Kommt er damit eigentlich durch?
Zuckerberg hat sich mit den depierten Abgeordneten keine Freunde gemacht, würde ich sagen. Und das könnte ihm teuer zu stehen kommen, denn die Datenschutzgrundverordnung ist seit gestern anwendbar. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die hat Google letztes Jahr eine Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro auferlegt. Das heißt, in Sachen Datenschutz und Regulierung hat die EU Instrumente. Und das ist ein Punkt, den Sascha Lobo in seiner Spiegel-Online-Kolumne auch gemacht hat. Der schreibt, es ist interessant, wer von den Abgeordneten zum Beispiel nach Konkurrenten von Facebook auf dem europäischen Markt gefragt hat und ob Zuckerberg mit den europäischen Kartellbehörden kooperieren würde. Das waren Manfred Weber von den Konservativen und Guy Verhofstadt von den Liberalen, also traditionell eher unternehmensfreundlich eingestellte Politiker. Und für die dürfte Zuckerbergs Präsentation wenig PR-Charakter gehabt haben und Vertrauen in der Öffentlichkeit hatte damit auch nicht gewonnen.
Mittlerweile hat ja Facebook, du hattest es schon eingangs erwähnt, schriftlich auf die Fragen, die offen geblieben sind, reagiert. Also doch immerhin recht zügig, finde ich. Gibt es jetzt mehr Klarheit?
Na, wenig mehr, würde ich sagen, weil Zuckerberg auch vor diesen Erklärungen schon viele von dem US-Kongress gebracht hat. Zum Beispiel eben diese Frage von Manfred Weber und Kiefer Hofstadt, ob es eine Alternative zu Facebook in Europa gäbe. Das steht nun auch in diesen schriftlichen Antworten. Und dass man zum Teilen von Fotos und Videos ja nicht Facebook nutzen müsse, sondern dass es viele Konkurrenten gäbe, wie zum Beispiel Snapchat, Twitter und Google. Und Guy Verhofstadt, der kannte dieses Argument schon, weil er sich diese Befragung vor dem US-Kongress nämlich angesehen hat. Und der wollte das Argument direkt widerlegen. Und der hat dann gesagt, das sei, als hätte man ein Automonopol und würde dann auf Flugzeuge und Eisenbahnen verweisen. Also hier sind Argumente auf den Tisch gelegt worden. Und die müssen nun eben, also denen müssen die entsprechenden Behörden nun nachgehen. Oder die Politik. In dem Dokument steht zum Beispiel, dass Facebook in 30 europäischen Ländern Steuern zahle. Nämlich da, wo sie ihre Büros haben. Und dazu hat Sven Giegold von den Europäischen Grünen schon auf Twitter geschrieben, das sei dreiste Steuervermeidung. Facebook müsse überall Steuern zahlen, wo es Gewinne mache.
Du sagst, es gibt Regulierungsmöglichkeiten, die die Europäer ergreifen sollten, ja auch schon haben. Und in den USA schaut man jetzt schon, was in Europa in Sachen Netzpolitik so passiert. Doch kann man nach dem nur gerade nicht so mega gelungenen Auftritt von Zuckerberg im EU-Parlament wirklich von einer Vorreiterrolle Europas in Sachen Netzpolitik sprechen?
Na, erstmal ist das eine Frage, die wir ja ohnehin nur für demokratische und offene Gesellschaften diskutieren können. In China zum Beispiel geht die Entwicklung zurzeit in die entgegengesetzte Richtung. Aber wenn wir in die USA sehen, da hat sich gerade in den letzten Monaten sehr viel getan. Mark Zuckerberg, der hat selbst Ende 2016 noch behauptet, Facebook sei ja nur eine Technologie- und Distributionsplattform. Mittlerweile klingt er vollkommen anders und sagt zumindest, dass er sich dafür verantwortlich fühlt und also wie Facebook benutzt wird. Und das scheint nicht nur daran zu liegen, dass Facebook jetzt seine Kommunikationsstrategie ausbaut. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor und Spiegel-Korrespondenten Thomas Schulz gesprochen, der viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unternehmen an der Westküste gesprochen hat. Und der sagt, dass in der USA eine Debatte zum Beispiel über Datenschutz begonnen hat, wie es sie vorher nicht gab.
Man kann es daran beobachten, dass zum Beispiel in der New York Times 5 Leitartikel hintereinander kommen, die sagen, wir haben nicht genügend Datenschutz, die Europäer haben Recht und wir machen das hier irgendwie alles falsch und das Internet ist wirklich tatsächlich, das Internet ist böse im O-Ton. Da habe ich mich doch schon wirklich sehr gewundert, wenn man da so Korrespondent vor Ort ist in so vielen Jahren, da wurde man ja immer so ein bisschen belächelt, ihr Europäer mit euren komischen Ideen, wir Amerikaner sind da ja viel offener und freier und mehr auf Meinungsfreiheit bedacht. Also das hat sich jetzt völlig geändert, dann fragen die Kollegen auch mal so, ja, Moment mal, wie seht ihr denn das eigentlich? Vielleicht hattet ihr ja doch recht.
Das heißt, auch in den USA orientiert man sich künftig an europäischen Standards?
Das würde Thomas Schulz jetzt wiederum nicht so sagen. Er erklärt sich diese vielen Veränderungen mit dem Druck aus der Zivilgesellschaft, der Politik und eben den Medien selbst, dass man die Wahl von Donald Trump ohne die Rolle von sozialen Online-Plattformen und Fake-News-Kampagnen gar nicht erst denken kann. Und in diesem Zuge haben sich dann viele Gedanken gemacht und gefragt, na, wer macht es denn jetzt eigentlich besser? Ah, Europa. Und somit, sagt er, sei die EU quasi in eine Vorreiterrolle hineingestolpert.
Da ist im Moment halt gesellschaftlicher Druck da. Wenn der anhält, dann werden die Konzerne auch sehr, sehr genau darauf achten, dass sie all das hier umsetzen, was von den Europäern gefordert wird und dass es vielleicht auch in den USA ähnliche Gedankenanstöße geben wird. Wenn dieser gesellschaftliche Druck in den USA nachlässt, dann werden die Digitalkonzerne auch ganz schnell sich wieder auf ihr altes Verhalten sicherlich zurückziehen. Also von den Europäern alleine Druck hat für amerikanische Konzerne noch nie eine große Rolle gespielt.
Ja, das sagt Thomas Schulz. Der Druck muss also aufrechterhalten werden. Und ich finde, öffentliche Befragungen von US-amerikanischen Konzernchefs wie Mark Zuckerberg, die sich dann bei den kritischen Fragen winden, sind dazu eigentlich ein geeignetes Mittel.
Genau, man sollte ihn vielleicht also recht bald wieder einladen. Danke dir, Jenny, für diese Zusammenfassung. Okay. Und wir werden vielleicht schon bald weiter über dieses Thema reden. Gestern hat Netzaktivist Max Schrems eine Milliardenklage gegen Google und Facebook auf den Weg gebracht, um herauszufinden, ob die Unternehmen gegen die neue Datenschutzgrundverordnung, die, wie ja schon gesagt, gestern in Kraft getreten ist, verstoßen. Jetzt aber erstmal Musik. Hier sind Ananas aus Swansea, UK mit Troublin'.
My past, I don't care. Whatever, don't last. I wait.
Eigentlich ging es los mit einem Witz. Das war 2001, als sich Google-Mitarbeiter trafen, um das Unternehmensethos und neue Richtlinien festzulegen. Dann wurde tatsächlich ein Claim draus, Don't be evil. Dieses Motto sticht aus Googles Philosophie seit den Anfangstagen des Unternehmens heraus und war auch lange Zeit eine Grundlage für sein Handeln. Am 4. April aber unterschrieben 3.100 Google-Angestellte einen Protest. Und darin haben sie gefordert, dass ihre Firma bitteschön keine künstliche Intelligenz ans Pentagon verkaufen sollte, mit der sich ferngesteuerte Drohnenangriffe unterstützen lassen. Und in diesem Brief verwiesen sie auch auf jenes Mantra aus den Urtagen, Don't be evil, sei nicht böse. Tja, was macht man da? Man streicht den Satz einfach aus dem Mitarbeiterhandbuch raus. Das tat Google auch klammheimlich. Lav Überland hat sich dazu seine Gedanken gemacht.
Als Google im niedlichen Alter von 3 Jahren 2004 ausgerechnet mit dem Slogan Don't be evil die Börse an der Wall Street umwarb, da war das ungefähr so irritierend putzig wie strickende grüne Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Aber es passte. Ein unschuldiger Dienst von 2 Nerds aus dem Silicon Valley mit bunten, unschuldigen Buchstaben, der den Menschen im globalen Dorf, das das freie Internet ja werden sollte, half, die überall verstreuten Informationen zu finden und einzusammeln. Und dieses idealistische Motto »Don't be evil«, ursprünglich als Scherz aus einer ausufernden Besprechung über die moralischen Grundsätze der Firma hervorgegangen, dieses Motto wurde zum Mantra und zum Google-Manifest. Und lange Zeit hielt man sich auch daran, sprach sich gegen Zensur und gegen drastische Netzgesetzgebung aus und für ein offenes Netz für jedermann, ja, das taten sie tatsächlich mal. Aber wie in Stein gehauene Regeln das so an sich haben, wenn sie nicht direkt von Gott bzw. Moses stammen, bröselt die Schrift irgendwann an allen Stellen. Und Apples Steve Jobs schimpfte deshalb schon 2010, Don't be evil ist ein Haufen Scheiße. Der Mann wusste ja, wovon er sprach. War er doch vom weltverbessernden Heiligen zu einem der ersten Großverräter am freien Netz geworden.
Thank you. It always helps and I appreciate it very much.
Und jetzt hat Google also dieses Don't be evil aus seinem Mitarbeiterhandbuch quasi gelöscht. Natürlich bedeutet das Entfernen nicht, dass Google jetzt nicht mehr nicht böse sein will. Und sowieso haben kritische Geister ja schon lange diesen Spruch Don't be evil in Don't be Google umgedichtet. Doch inzwischen sind ja all diese kleinen, witzigen oder hilfreichen Angebote von damals entweder verschwunden oder zu freiheitsverschlingenden Monstern geworden. YouTube auf dem Weg zum Desinformationsportal, Facebook als Krake, die über den Gesetzen agiert und Amazon als soziales Netzkaufhaus gestartet, verkauft seine Gesichtserkennung an die amerikanische Polizei, wogegen jetzt gerade über 2 Dutzend Bürgerrechtsgruppen protestiert haben. Manche Veteranen blicken jetzt immer noch in diesem kitschig traurigen Sonnenuntergangslicht auf die Vision der Internetgründerväter, die die Welt mit dem Netz zu einem besseren Ort machen wollten. Aber die romantischen Vorstellungen einer heilen Welt, in der der Gute nur Gutes tun darf, verstellt den Blick auf die Realität. Vielleicht können einige von uns, wie einst die analogen Öko-Aussteiger aus der lebensfeindlichen Lebensführung, auch aus dem zwangsverwalteten Internet ausscheren und wieder selbstverwaltete Usenets starten. Im Dark Web ist noch jede Menge Platz. Wie wenig Bedeutung aber dieses Don't Be Evil Manifest für Nutzer von heute zuletzt noch hatte, das zeigte sich jedenfalls vor 4 Monaten im Wirtschaftsmagazin Forbes, als dort im Rahmen eines Ratgeberartikels für Firmengründer tatsächlich stand, was für ein beispielhaft guter Werbeslogan Don't be evil doch sei.
Google hat sein Mantra Don't be evil aus seinem Code of Conduct entfernt. Ein vernünftiger Schritt, der immerhin einen Fitzel Ehrlichkeit beinhaltet, könnte man zumindest so sehen. Und dass der Tech-Gigant neben dem aggressiven Platzhirsch gebahnt trotzdem jetzt nicht mehr böse sein will, darauf deutet sein neuer Plan hin. Google plant nämlich, Technik weniger süchtig zu machen. Dazu aber vielleicht ein andermal mehr, denn wir sind am Ende dieser Breitbandausgabe. Nach den Nachrichten folgt hier das Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira. Er spricht unter anderem mit Bettina Jahnke, der designierten Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Ja, zum Schluss noch eine letzte Netzmusik und zwar von Limit aus Saarbrücken Echoes. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut.